Geburt ist nicht ohne Gefahren, aber wenn man ein bisschen Grundwissen hat und weiß, worauf man achten muss, und man seinen Körper gut kennt, dann nimmt man die Gefahren auch rechtzeitig wahr, dass man dann sagen kann, hier, ich brauche jetzt medizinische Hilfe, ich brauche jetzt was, dann gehe ich da halt hin.
Hallo und herzlich willkommen bei Herz-Bauch-Bindung, dem Podcast für dein Mama-Mindset. Ich bin Christina Daum, selbst Mama von 3 Kindern, Hebamme und Hypnose-Coach und möchte in meinem Podcast dir die Themen Liebe und Selbstliebe, Persönlichkeitsentfaltung, Spiritualität und bedürfnisorientierte Begleitung näher bringen. Und das speziell für dich als Schwangere und für dich als Mama. Schön, dass du da bist. Schön, dass du zuhörst. Autorin, hat einen großen YouTube-Kanal und ist die Frau der Alleingeburten. Sie hat viele ihrer Kinder, sie hat insgesamt 9, alleine geboren, ohne medizinische Unterstützung, ohne die Begleitung einer Hebamme und berichtet darüber und hat einen Ratgeber geschrieben. Und ja, Sarah und ich waren bei ihr zu Hause in Weißenburg im Gespräch und ich finde es so spannend, weil es einfach einen Perspektivwechsel wagt und du darfst jetzt für dich daraus mitnehmen, was für dich passt. Das heißt, du darfst dich vielleicht auch getriggert fühlen, geärgert fühlen oder den Kopf schütteln. Das ist völlig in Ordnung, aber ich finde es einfach mega, in welcher Energie, in welcher Selbstsicherheit sie darüber spricht, wie sie ihr Leben führt mit ihrer Familie und finde sie da auch sehr als ein Vorbild, mehr an die Natur zu glauben, an die eigene Fähigkeit zu gebären zu glauben und ja, nimm dir mit, was für dich passt. Und selbst wenn es vorwiegend Diskussionen auslöst, habe ich hier schon einen großen Schritt getan, dieses Thema mehr in die Welt zu bringen und in die Allgemeinheit sozusagen zu bringen. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Freude gemacht, mit ihr im Gespräch gewesen zu sein. Und sicherlich bleiben wir auch weiterhin in Kontakt, da bin ich mir sicher. Denn wir können da voneinander lernen und unseren eigenen Horizont erweitern. Ich mag noch ganz kurz, bevor es hier losgeht, ein kleines Update geben, was bei mir gerade los ist. Wenn du diese Podcast-Folge mit dem Herauskommen hörst, dann sind es noch 2 Wochen bis zu meinem ersten Frauenkreis. Den werde ich live und hier offline in meiner Praxis in Shop geben. Wenn du da dabei sein möchtest, dann melde dich gern. Es wird dann noch einen zweiten dann Online-Termin geben im November und im Dezember jeweils auch einen Offline- und einen Online-Termin. Und auch im nächsten Jahr, also 2024, werde ich mit den Frauenkreisen weitermachen und freue mich darauf, mit dir als Schwangere zusammenzukommen, dich zu stärken, eine wunderschöne Gemeinschaft hier zu bilden und dich darauf auszurichten, mit dir selbst in Verbindung zu kommen, mit deinem Kind in Verbindung zu kommen und dich einfach rundum mal zu verwöhnen und es dir gut gehen zu lassen. Gleichzeitig steht auch noch mein Online-Kurs, also wenn du den noch buchen möchtest und an dem teilnehmen möchtest, dann geh einfach auf meine Homepage. Die Seite findest du entweder generell über die Homepage oder auch in den Shownotes verlinkt. Und schau mal, ob da was für dich dabei ist und sprich mich gerne an, schreib mir gerne. Und dann kommen wir da auf jeden Fall auch zusammen. Ich freue mich total, dass du jetzt hier dich für dieses Thema öffnest und Vielleicht hast du auch schon mehr dazu gehört und magst mit mir in die Diskussion gehen oder deine eigenen Erfahrungen dazu berichten. Dann komm gerne auf mein Instagram-Profil und hinterlasse eine Nachricht auf dem jeweiligen Post. In diesem Falle natürlich der am Donnerstag, wenn diese Podcast-Folge online geht, erscheinen wird. Und ich freue mich, in jeder Art und Weise von dir zu hören. Los geht's jetzt mit diesem Interview. Hallo, wir sitzen jetzt hier ganz spannend in dem ruhigsten Raum des Hauses. Ich bin bei Sarah Schmid, also ich bin mal wieder im Podcast, also die Podcasterei geht weiter und ich freue mich jetzt total, dass wir hier empfangen wurden. Die Kirstin und ich waren hier gemeinsam, die Kirstin ist schon weiter gedüst, weil wir uns schon lange Zeit so toll ausgetauscht haben. Und die Sarah ist bekannt in manchen Kreisen als die, die über Alleingeburten spricht und schreibt. Sarah hat ein Buch geschrieben und darf sich jetzt gerne mal selber vorstellen, ja, wer bist du, was machst du, wie bist du da hingekommen, wo du gerade bist?
Also eine lange Geschichte, kurz gefasst.
Starte.
Ich bin Sarah Schmid, ich werde bald 42 Jahre alt. Ich habe 9 Kinder und die habe ich alle zu Hause gekriegt und nach dem ersten Kind mit Hebamme habe ich die anderen in Eigenregie gekriegt, also alleine. Und ja, das war so eigentlich der Beginn meiner selbstbestimmten Reise und in vielerlei Hinsicht Dinge zu hinterfragen, die man halt so macht. Und mich gefragt, kann man es denn auch anders machen und kann man es denn vielleicht auch besser machen? Und das durchzieht so alle Themen, die einen mit der Zeit so tangieren, wenn man Kinder hat. Ne? Das fängt an bei der Schwangerschaft und bei der Geburt und nachher, wie zieht man das Kind auf, wenn es klein ist, wie zieht man es auf, wenn es größer ist, Bildung, Gesundheitsfragen, ne? So alle Sachen, die einen tangieren, die habe ich einfach alle mal durchleuchtet, ob ich das so machen will oder ob es andere Wege gibt.
Und bist dann andere Wege gegangen.
Genau.
Also wo wir hier gerade sind, ist in Weißenburg in Frankreich und das hat ja auch schon damit zu tun, dass ihr euch einen anderen Lebensmittelpunkt gesucht habt, raus aus dem deutschen starren System, kann man so sagen, ne?
Genau. Wir waren erst in Schweden 6,5 Jahre, weil es da eine großzügige Elternzeitregelung gab und dann wollten wir aber wieder näher an Deutschland sein und in Schweden ist das System auch ziemlich starr und es gibt wenig Möglichkeiten, freier dort drin zu leben. Deswegen haben wir geguckt, wo können wir näher an Deutschland dran sein und wo können wir freier sein. Und da haben wir Frankreich für uns entdeckt und ja, wir sind jetzt seit 10 Jahren hier und genießen erstaunlich viel Freiheit, wenn ich andere Familien vergleiche.
Schön, spannend. Warum wir natürlich miteinander sprechen, ich als Hebamme, du als irgendwie ein bisschen wie das Pendant dazu, so ich ohne Hebamme, ne, so von wegen, interessiert mich natürlich total, wie hast du das gemacht, wie bist du da hingekommen, warum hast du dich so entschieden, diesen Weg ohne Hebamme zu gehen, ohne oder mit weniger Betreuung zu gehen. Erzähl doch mal, steig doch mal ein mit deiner ersten Schwangerschaft, deiner ersten Geburt, wie hast du es da gehandhabt?
Genau, ich habe Medizin studiert und als ich mit dem ersten Kind schwanger war, war ich gerade im PJ. Also praktisches Jahr heißt, man arbeitet in verschiedenen Abschnitten in einer Klinik. Und ich habe mir natürlich, weil es mich interessiert hat, weil ich gerade schwanger war, den Kreissaal angeguckt und habe da im Kreissaal mitgearbeitet. Und habe ziemlich schnell gesehen, so will ich nicht gebären. Also so fremdbestimmt und also da hat man ja als Frau gar nichts zu sagen. Ist mir aufgefallen. Und ja, genau. Gewalttätig war es auch zum Teil. Ich hatte das Gefühl, ich gucke zu, wie jemand vergewaltigt wird. Also so war mein Empfinden dabei. Und da habe ich mir dann ziemlich schnell eine Hausgeburtshebamme gesucht und gedacht, wenn alles normal läuft bei der Geburt, brauche ich ja keinen Arzt. Und wenn ich einen brauche, die Klinik war nur 5 Minuten weg, dann kann ich da ja immer noch hinfahren. Also da habe ich ja beide Optionen. Und wenn alles glatt läuft, wovon ich einfach mal ausgehe, weil Geburt ist ja ein natürlicher Vorgang, dann bleibe ich einfach zu Hause. Und das habe ich dann auch so gemacht. Die Geburt lief aber nicht ganz so glatt, wie ich das mir so vorgestellt hatte. Also das Kind hat sich erst nicht so gut ins Becken eingestellt und das haben die Hebammen aber auch gar nicht mitgekriegt. Und es war ziemlich schmerzhaft. Ich hatte eine Muttermundslippe, die dann die Hebamme wegmassiert hat und irgendwann ist das Kind dann noch normal geboren. Aber es war ein ziemlicher Nervenkrimi zwischendurch. Und am Anfang habe ich so den Hebammen die Schuld gegeben dran, weil die mich rausgebracht haben aus dem Konzept, beziehungsweise weil nicht die Hebamme kam, die ich gebucht hatte, sondern die Vertretung, mit der ich irgendwie nicht so richtig warm geworden bin. Aber als ich das noch ein bisschen mehr reflektiert habe, habe ich gemerkt, dass ich, als die Hebamme da war, die Geburt an die Hebamme abgegeben habe. Und gedacht habe, jetzt sind die Experten da, die wissen schon, wie es geht, die machen das schon. Mhm. Und das habe ich gemerkt, das so kann man nicht gebären. Mhm. Und erst als ich während der Geburt gemerkt habe, die Hebammen wissen auch nicht jetzt, wie ich hier das Kind rauskriegen soll und wenn ich da nicht einen Weg finde, dann wird es ein Kaiserschnitt, da bin ich dann wieder zu mir zurückgekommen und habe in meinen Körper reingehört, was ist jetzt hier der Weg? Und dann habe ich den Weg noch gefunden. Und als ich dann das nächste Mal schwanger war, ich dachte, ich brauche ja eigentlich niemanden zum Gebären. Ich kann das selber. Ich habe den Weg das letzte Mal auch alleine gefunden und niemand anders hat ihn für mich gefunden. Mhm. Und dafür muss ich aber ganz mit meinem Körper sein und nicht ins Außen hören. Mhm. Und auf irgendwelche Leute, Experten oder wer auch immer im Raum ist. Und damit ich am besten auch mich selbst hören kann, alle anderen sind dann eventuell Störfaktoren, vor allem wenn sie Angst mit reinbringen. Mhm. Und welcher Geburtshelfer bringt heute keine Angst mit? Und dann habe ich mir gedacht, ich habe mit meinen eigenen Ängsten jetzt zu tun, aus der ersten Geburt, dass sich der Geburtsstillstand wiederholt. Ich brauche einfach nur für mich sein. Mhm. Also habe ich die nächste Geburt nur für mich gemacht. Mhm. Und hatte mein Handy dabei, um meinen Mann eventuell anzurufen, der geschlafen hat.
Okay, spannend. Und wie bist du mit deinen eigenen Ängsten umgegangen in dem Moment? Weil die waren ja da.
Genau. Mit Mut und durch.
Hast dir immer selber wie gut zugeredet, kann man das so sagen?
Also ich habe mir sehr viel Wissen angeeignet zu, was ist noch normal und was ist nicht normal bei einer Geburt. Damit ich das vom Kopf her unterscheiden kann und der Angst quasi was erwidern kann. Wenn meine Angst kommt und sagt, uah, dann kann ich zur Angst sagen, nee, es ist doch alles normal, das und das ist normal, was auffällig wäre, das und das ist aber nicht der Fall. So habe ich meine Ängste immer quasi wieder zur Raison gerufen, gibt keinen Grund jetzt hier Angst zu haben, alles ist im normalen Bereich. Und so habe ich das auch während der Schwangerschaft gemacht, dann meine eigene Schwangerenvorsorge gemacht, auch als ich mit einem Kind einen Blasensprung hatte und die Geburt ging noch nicht los, das Kind ist erst irgendwie 16 Stunden später geboren, mhm. Habe ich auch zwischendurch gedacht, stimmt irgendwas nicht? Kind bewegt sich, Kind liegt gut, alle Faktoren abgeklappert, Fruchtwasser ist klar, mir geht's gut, kein Fieber, nix, okay, Angst, alles ist in Ordnung, du brauchst jetzt, kannst hier ruhig bleiben.
Also um es zusammenzufassen, hast du einfach geschaut, dass du ein gewisses Grundwissen hast, mhm. Ne, mhm. Als Frau, mhm. Und dann noch den Bezug und die Verbindung mit deinem eigenen Körper, mhm. Und hast dann gesagt, es ist Natur, ich kann das, ich schaffe das, also mache ich's.
Ja, warum soll mein Körper dann nicht wissen, wie es geht? Weil die Körper von den ganzen Tieren, die gebären, die wissen ja auch, wie das mit dem Gebären geht. Das muss ja, also das kann mein Körper, ich muss ihm vertrauen. Und es ist gut, wenn ich weiß, wenn was aus dem Ruder läuft. Also wenn ich so ein paar Rahmensachen weiß, dann, da musst du aufpassen, das könntest du noch abchecken. Wenn die Geburt nicht losgeht nach Blasensprung, kann es ja sein, das Kind ist nicht gut eingestellt, zum Beispiel. Mhm. Und das mit dem Kindstasten, das habe ich mir beigebracht, während der Schwangerschaften. Manchmal habe ich früh und abends getastet und überlegt, wie liegt's denn? Und ich habe keinen Plan gehabt. Aber ich habe einfach immer wieder getastet und mit der Zeit hat sich so ein Bild ergeben. Mhm. Und so habe ich mir das selber beigebracht und dann konnte ich das auch dann anwenden, als es zur Geburt ging und ich mir die Frage gestellt habe, ist der Blasensprung jetzt deswegen Blasensprung und keine Wehen, weil es nicht gut liegt, oder ist es einfach nur so? Und dann war das einfach nur so und ich habe abgewartet, ich habe noch meinen Hof gefegt und gewartet und dann habe ich noch Mütterschlaf gemacht und dann ging es los.
Mhm, Und jetzt würde die eine oder andere, die jetzt hier gerade zuhört, sagen, ja, du hast ja Erfahrung durch die neuen Kinder. Also du hast dir das einfach immer besser und besser und besser beigebracht. Aber du hast ja dann auch schon bei der zweiten Geburt das alleine gemacht.
Genau.
Magst du mal erzählen, wie die jetzt, was da der Unterschied war zur ersten Geburt? Wie hast du das erlebt?
Ich war im Flow. Das war so, wie ich es mir vorgestellt habe. Es gab keine Angst von außen. Ich habe nur meine eigene Angst durchgelebt nochmal. Und für den einen Moment der Übergangsphase, wo ich halt die Krise gekriegt habe, gedacht habe, oh, wenn jetzt das gleiche nochmal passiert wie bei der ersten Geburt, dann habe ich versucht, irgendwelchen Muttermund zu tasten, habe aber nichts tasten können. Und für einen Moment war ich dann so, und dann ging aber schon die Presswehen los. Und dann war ich quasi durch diese Engstelle der Angst durch und dann war das Kind auch schon da.
Wie hat dein Mann das mitgemacht? Weil das ist ja gerade auch heutzutage in diesem, ne, das Bild der Gebärenden ist ja, sie geht irgendwo hin, ne, so ganz klassisch, sie geht irgendwo hin, lässt sich helfen. Ja, schönes Thema, sie gibt ihre Geburt ab. Ne? Mhm. Können wir gerne auch noch mal kurz drauf eingehen. Und dann ist aber natürlich auch der Mann dabei, weil das ist ja so ein tolles Ereignis und man nimmt ihm das jetzt sozusagen. Wie ist dein Mann damit umgegangen?
Also der war ja auch von der ersten Geburt ein bisschen, nicht traumatisiert sagen würde, aber Er hat da durchs Ängste mitgebracht. Mhm. Und deswegen wollte ich ihn bei der zweiten Geburt, habe ich ihn nicht geweckt, sondern ich habe mir gedacht, ich muss mit meinen eigenen Ängsten, wenn er nicht dabei ist, ist mir völlig recht. Dann habe ich nur mit meinen eigenen Ängsten zu tun und nicht mit seinen auch noch. Und deswegen habe ich ihn erst danach dazu gerufen und er hat ja meine Planung mitgekriegt. Er wusste, ich will das alleine machen und er hatte auch so seine Ängste. Und hat mich aber machen lassen. War für ihn, er hat auch so einen Prozess gebraucht, aber er hat schon gemerkt, während der Schwangerschaft, mir ist das ernst. Und am Anfang war er eher dagegen und so mit der Zeit, ich habe dann ihm auch erklärt, warum und wieso. Und dann hat er gesagt, okay, mach. Und ich habe gemacht und er hat gesehen, es klappt. Und dann für die nächsten Geburten war dann klar.
Hatte er einfach auch viel mehr Vertrauen gehabt, dann in dich und in den Prozess.
Dann hat er gewusst, ich kann das und dann war das für ihn dann entspannter als beim ersten Mal.
Welche Konsequenz siehst du daraus jetzt aus deinen Erfahrungen, dass du das so gemacht hast? Wie würdest du das jetzt abbilden? Ja, was gibst du nach draußen? Weil du hast ja auch ein Buch geschrieben über das Thema Alleingeburten. Was ist so deine Hauptmessage?
Dass man sich...
Frau, vor allen Dingen. Im Grunde ja, Frau, das ist so das Spannende, ne?
Man kann seine innere Führung so trainieren, also darauf hören, auf seine Intuition zu hören, dass man sich davon gut führen lassen kann und dass man sich auch darauf verlassen kann. Also dass man und man gewinnt dann eine Sicherheit da drin und man es ist dann am Anfang war mehr so die Unsicherheit, als ich erste Mal nicht zur Vorsorge gegangen bin in der zweiten Schwangerschaft, war so, oh, ich habe gedacht, alle anderen gehen jetzt zu dieser Vorsorge und zu jener Vorsorge und du hast jetzt bei noch gar nichts. Ich kam mir vor wie jemand, der das erste Mal so einen Pfad durch den Wald trampelt, der noch nicht da ist. Aber wenn man diesen Pfad ein paar Mal gegangen ist, dann gewinnt man eine Sicherheit. Man weiß, ich komme auch ans Ende an, da passiert nichts Schlimmes, da lauern keine Bären, die mich jetzt fressen oder so, sondern ich komme da an, wenn ich diesen Pfad gehe. Und der musste erstmal gangbar gemacht werden. Und das ist ein Prozess, durch den man durchgeht und der sich lohnt zu entdecken, statt dass man auf den ausgetretenen Pfaden, die schon da sind, immer dahin geht, wo man sich nicht wohlfühlt. Einfach mal was Neues entdecken und zu gucken, was da ist. Also man kann das Abenteuer annehmen und da passiert nichts Schlimmes. Solange man aufmerksam bleibt für Geburt ist nicht ohne Gefahren. Aber wenn man ein bisschen Grundwissen hat und weiß, worauf man achten muss, und man seinen Körper gut kennt, dann nimmt man die Gefahren auch rechtzeitig wahr, dass man dann sagen kann, hier, ich brauche jetzt medizinische Hilfe, ich brauche jetzt was, dann gehe ich da halt hin.
Also nicht so von wegen, ich lasse dem Ganzen jetzt so, ne, das soll einfach laufen, wie es läuft und ich will von nichts was wissen, sondern schon, und das ist, was, so wie ich verstanden habe, was in deinem Buch rübergebracht wird, hier geht es auch um die Grundkenntnisse, ne? Dass man so ein bisschen weiß, welche Signale gibt mein Körper, was ist okay, was ist normal, was ist aber vielleicht so, dass man Hilfe dazu holen sollte, um dann selber in die Selbstwirksamkeit zu kommen, ne? In die Eigenverantwortung, also dieses Thema, ich gebäre, statt ich gehe irgendwo hin, um mich entbinden zu lassen.
Ja, und ein wichtiger Grundbaustein dafür ist, dass ich weiß, wie kann ich mich gesund erhalten. Weil Gesundheit und Fruchtbarkeit hängen ganz dicht miteinander zusammen. Je gesünder man ist, umso reibungsloser verlaufen auch Schwangerschaft und Geburt. Und wenn ich ohne Arzt gebären will, ist es gut, wenn ich mich so gesund wie möglich halte oder so gesund wie möglich bin, wenn ich schon schwanger werde. Und das ist für mich auch ein sehr wichtiger Aspekt, dass man sich um die eigene Gesundheit gut kümmert und genau auch guckt, diese ganzen Dogmen, was rund um Gesundheit so gibt, mal durchforstet nach, was stimmt jetzt hier? Das ist nämlich gar nicht so einfach heutzutage. Und ja, die Gesundheit ist ein Pfand, denn das ist einfach, entweder man braucht Ärzte oder man ist gesund. Und ich bin lieber gesund und da ist mein Fokus drauf und dann muss ich auch nicht zum Arzt.
Magst du mal erzählen, was für dich gesund sein heißt oder was jetzt auch gerade, du hast die Ernährung angesprochen, mit welcher Ernährung starte ich denn am besten überhaupt in die Kinderwunschzeit, wenn jetzt hier jemand dabei ist, der sagt, ja, eigentlich finde ich das total spannend, aber bin noch gar nicht schwanger oder ich möchte jetzt in meiner Schwangerschaft vielleicht mehr in die Selbstbestimmung kommen.
Also grundsätzlich denke ich, dass uns das gesund hält, was unsere Vorfahren schon gesund gehalten hat, eine traditionelle Ernährung. Also das, was die gegessen haben, wo es noch kein Industrieessen gab, und keine Nahrungsergänzungsmittel auch. Die haben alles über die Nahrung zu sich genommen. Und wenn man da das durchdacht angeht, dann kann man darüber gesund sein. Allerdings sind heutzutage viele Menschen nicht gesund. Deswegen sollte man gucken, was man für Baustellen hat. Eine traditionelle Ernährung ist nämlich heutzutage für viele Menschen, die eine schwache Verdauung haben, erstmal noch gar nicht verträglich. Also man sollte so gesunden Darm und Verdauung wie möglich haben, um dass man diese Nahrungsmittel auch verdauen kann. Also müsste man erstmal gucken, wie groß ist meine Darmbaustelle, meine Verdauungsbaustelle. Habe ich Allergien? Habe ich chronische Hauterkrankungen? Habe ich irgendwelche Hinweise, dass die Darmflora nicht gesund ist, dass meine Verdauung nicht gesund ist? Weil erst wenn die Verdauung gesund ist, kann man Nährstoffe gut aufnehmen aus der Nahrung. Also das ist ein wichtiger, heutzutage leider ein wichtiger und häufiger Knackpunkt für viele, wo man dran arbeiten sollte, damit der Körper die Nährstoffe auch gut aufnehmen kann. Und wenn das so ist, dann kann man die ganzen Prinzipien traditioneller Ernährung, zum Beispiel, was in unserem, es gibt ja verschiedene traditionelle Ernährungen, ne? Europa ist so das, was uns am nächsten liegt, also wäre das Rohmilch und fermentierte Sachen wie Sauerkraut, Sauerteig, dass man Getreide säuert und nicht einfach nur mal schnell mit Backpulver oder Hefe oder irgendwelchen Chemikalien im Laden wird das aufgeblasen, ist natürlich nicht leicht verträglich. Dass man tierische Fette zu sich nimmt, das ist ja auch was verpönt ist heutzutage, allgemein tierische Produkte, wenn man die aus guter Quelle bezieht, auch Innereien und so, sind sehr reichhaltig an diesen ganzen Sachen wie Folsäure und Eisen und was nicht alles, was die heutzutage als Nahrungsergänzungsmittel angeboten werden. Das kann man aber über diese Lebensmittel decken, wenn man sich traut an diese traditionellen Lebensmittel ran, wie eben Leber. Früher wurde das ganze Tier gegessen, nicht nur das Steak, und das hatte seinen Sinn und das hat die Leute gesund gehalten.
Bloß dann auch natürlich auch alles, was so Gemüse, Obst und so weiter ist, also so wenig verarbeitet wie möglich, ne? Also eigentlich im Grunde ganz viel, was im Geschäft steht, links liegen lassen, ne, weil das alles, was verarbeitet ist, natürlich nicht traditionell ist.
Genau, die ganzen Zusatzstoffe, die da drin sind, da wollen wir die, das Ganze rumdrehen. Am besten ist, frisch zuzubereiten und genau hinzugucken, was ist da alles drin und was kann ich selber machen.
Und so lebt ihr jetzt auch, ne? So guckt ihr einfach von der Ernährung her. Du hast jetzt das Thema Darm angesprochen. Da haben wir vorhin im Vorgespräch schon so ein bisschen gesagt, wie kann ich denn meinen Darm auf den besten Stand bringen, ne? Dass man so eine quasi so eine Entwöhnung von verschiedenen macht, wie zum Beispiel Zucker, dann auch mal gewisse Getreide weglässt, ne? Also da würde ich vielleicht einfach das unten verlinken in den Shownotes, was wir drüber gesprochen haben. Und dann kann sich da, wer jemand jetzt sagt, hey, super, das interessiert mich total, ich will mich da irgendwie in die Richtung mehr bilden, dann kann man da mal verlinken und gucken. Und da
ja, das ist nochmal
die Suche gehen. Ne? Ganz neues Thema, genau, könnten wir noch einen zweiten Podcast drüber aufnehmen. Ja, und was jetzt auch noch, finde ich, ein spannendes Thema ist, du hast ja auch Zwillinge.
Ja.
Wie hast du es mit deinen Zwillingen gemacht? Weil da kommen ja natürlich auch so die Fragen, ja, mit einem Kind und ja, da hast du ja dann auch ein das erste Kind zu Hause, das zweite dann alleine, das dritte und so weiter. Aber ja, wie war das für dich? Wie war das in der Vorsorge? Hast du das selber festgestellt? Also ich finde das jetzt ein ganz, ganz spannendes Thema.
Das habe ich selber festgestellt. Genau, ich habe meine eigene Vorsorge gemacht und ich hatte schon in einer Schwangerschaft vorher mal so einen Verdacht, dass es Zwillinge sein können, weil mein Fundusstand ziemlich hoch war. Ich taste ja meinen Fundusstand und da habe ich schon mal gedacht, dass es zwei sein könnten. Aber dann hat sich das alles wieder ausgeglichen. Da habe ich auch meine befreundete Hebamme tasten lassen, die hat auch mal getastet und es war nur eins. Diesmal, habe ich dazu gelernt, dass der Fundusstand, weil wenn man schon mehrere Kinder gekriegt hat, bis zur 20. Woche auch schon sehr hoch sein kann und nachher normalisiert sich's wieder. Also habe ich eigentlich einfach ab dieser Schwangerschaft den Fundusstand erst nach der 20. Woche überhaupt mal getastet, damit ich mich nicht verrückt mache mit dem Zwilling. In dieser Schwangerschaft dann mit dem Zwilling habe ich natürlich dann 21. Woche oder so meinen Fundusstand getastet und gedacht, das ist immer noch zwei Wochen weiter. Das gleicht sich bestimmt aus. Aber es hat sich nicht ausgeglichen, das war immer zwei Wochen weiter. Und dann habe ich halt getastet, so wie ich das bei den anderen auch gemacht habe. Und manchmal habe ich ein Kind gefühlt und manchmal zwei. Und ich war so, dann habe ich mal eine Zeit lang, eine Woche, immer früh und abends getastet und die wurden ja immer größer. Und irgendwann konnte sich der eine nicht mehr hinter dem anderen verstecken und dann habe ich zwei getastet. Zwei Körper, zwei Hintern. Ich dachte mir, was kann das anderes sein als Zwillinge? Und da ist mir einfach nichts eingefallen. Und dann habe ich meinen Mann tasten lassen und mein Mann meinte, ja, zwei Köpfe, zwei Hintern. Lass uns einen Ultraschall machen. Weil, wenn das zwei sind, dann müssen wir ein größeres Auto kaufen.
Das war der erste Gedanke. Nicht, was ändert sich bei der Geburt oder sonst was. Nein, es geht ums Auto.
Also haben wir einen Ultraschall machen lassen und es waren zwei. Und genau, das war dann aber auch der einzige Termin, den ich gemacht habe. Das andere wollte ich da nicht haben. Ich dachte mir, ich bin gesund. Ich bin schwanger, es sind zwei. Okay, jetzt werde ich Experte, nicht für ein Kind schwanger, sondern jetzt werde ich halt Experte für meine Zwillingsschwangerschaft. Man kann immer alles abgeben, ne? Man kann immer delegieren die Sachen. Man kann die Geburt delegieren mit einem Kind, man kann die Geburt delegieren mit zweien oder man kann der Experte dafür selber werden. Und also habe ich gedacht, weil die ganzen Interventionen, die prophylaktischen auch im Krankenhaus und was mir dann alles schon vorgeschlagen wurde, was ich alles machen soll an Vorsorge und das wollte ich alles nicht. Also habe ich mich selber informiert für die ganzen Spezialitäten, die bei einer Zwillingsgeburt eben dazukommen. Dass der Zweite sich gut einstellen muss nach der Geburt vom Ersten, höheres Risiko für Plazentaablösung. Aber so insgesamt klang das eigentlich so wie die Geburt von einem, nur dass noch eins hinterherkommt. So war es dann eigentlich auch. Ich habe nur geguckt, der Erste war draußen, habe ich getastet, dann die Wehen fingen wieder an, getastet ist der Kopf unten. Also man kann ja von unten gut den Kopf tasten. habe ich den Kopf getastet, dann gedacht, okay, gut, das läuft hier und dann ist der zweite geboren.
Und waren beide mit dem Kopf nach unten?
Beide waren mit dem Kopf nach unten und das wurde schon in dem Ultraschall festgestellt, 27., 26., 27. Woche, wo ich den hatte und da dachte ich mir, passt.
Dann. Und du hast dann auch die Geburt alleine gemacht oder hast du deinen Mann mit dazu geholt?
Da war mein Mann dann dabei, also ab Geburt 3 war mein Mann dabei, weil da war er nämlich auch soweit gechillt zu dem Thema und...
Hast du dich gut damit gefühlt, dass er dabei ist?
Einfach, ja, weil du genau. Da wollte ich auch, dass er die Kinder auffängt, weil das Kind vorher ist mir nämlich abgestürzt, der Kind 6. Kind 6 habe ich nicht gefangen gekriegt. Der war nämlich kleiner und ist schneller rausgeflutscht und damit habe ich nicht gerechnet.
Also gedacht, okay, 2 Hände mehr nutzt schon.
Genau, das ist besser. Da muss ich mich schon nicht darauf konzentrieren, gerade bei 2. Also ich meine, die Chance, dass einer nur abstürzt und die sind ja kleiner, Zwillinge. Dann, also habe ich mir mal gesagt.
Wie schwer waren die dann? Wann
die
kamen
waren
die?
Knapp 3 Kilo beide.
Okay, aber waren dann einfach schon fertig. Und
die kamen 40+3. Also ich bin sogar über Termin gegangen wieder mit denen.
Ja, super. Also ich finde, das ist auch so ein Beispiel. Also für mich jetzt auch als Hebamme wir Frauen können das, ne? Wir sind dafür gemacht, das ist Natur, ja, so wie bei allen anderen Säugetieren auch, ja, das irgendwie in den Hauptfokus zu lenken, finde ich einfach total wertvoll. Ne?
Ja, und es steht und fällt echt mit der Gesundheit. Ich meine, ich habe so viele Frauen noch mitgekriegt, mit Zwillingsschwanger, dann kommt eine Schwangerschaftsvergiftung dazu, dann kommen die zu früh. Aber das muss nicht sein. Also man kann, wenn man sich schafft, so gesund zu halten wie möglich, dann kann man Zwillinge auch über Terminen tragen. Mhm. Das geht auch. Also das muss nicht sein, dass die zu früh kommen, dass die, was weiß ich, Frühchen sind auf Frühchenstation. Das ist, aber Zwillingsschwangerschaft oder Zwillinge sind nochmal eine doppelte Anforderung an den mütterlichen Körper. Und da merkt man dann auch, also dann macht der Körper eher schlapp, als wenn es nur 1 ist, weil der muss ja 2 versorgen bis Schluss. Das ist schon anstrengender als nur 1.
Klar, ist ja herausfordernder, ne? Ja. Und wenn wir jetzt einfach nochmal auf das Thema Schwangerschaft, Geburt und Selbstbestimmung gehen, siehst du das auch so, dass einfach Mindset ganz viel Thema ist? Also dieses, was bringe ich mit an Angst? Was bringe ich mit an eigener Geschichte oder an Geschichten darüber, wie es kommen könnte? Du hast ja jetzt auch mittlerweile sicherlich nach deinem Buch oder auch vielleicht vorher schon andere Familien begleitet, die auch diesen Weg gewählt haben. Ne? Ich möchte das am liebsten alleine machen. Und würdest du sagen, Mindset ist ein Riesenthema?
Ja, das ist mindestens genauso wie dieses Ernährungs- und Gesundheitsthema. Also man braucht beides. Mhm. Man muss beides mit beidem stark sein, um seinen Weg gehen zu können. Mhm.
Was würdest du denn sagen, was in der Schwangerschaft neben der Ernährung noch am meisten stärkt und unterstützt?
Körperlich oder mental?
Beides.
Was? Also für mich war es echt wichtig, diese Schwangerenvorsorge nicht zu machen, weil die nur Angst erzeugt. Also das war, weil ich in der ersten Schwangerschaft bin ich da noch hingegangen. Ich war zwar dann trotzdem meistens bei der Hebamme und bin selten zum Arzt, nur zum Ultraschall, aber trotzdem hat mich das jedes Mal so rausgebracht aus meiner Intuition. Ich habe immer so 1-2 Tage gebraucht, um wieder so auf den Boden zu kommen und so mich wieder zu spüren und meine Intuition wieder zu spüren. Und mich davon fernzuhalten, war eigentlich die beste Geburtsvorbereitung, muss man jetzt leider so sagen. Und ansonsten, was stärkt, ich höre in meiner Schwangerschaft viel mehr auf meinen Körper als sonst, also auf seine Bedürfnisse auch, dass ich genug Schlaf kriege, dass ich irgendeine Unternehmung eben nicht mache, wenn mein Körper mir signalisiert, das ist mir zu viel, das lieber nicht. Mhm. Also, dass man in Tune kommt mit dem Körper, damit man nachher schon... ist das schon eine gute Vorbereitung auf die Geburt, weil man da auch mit seinem Körper arbeitet.
Ja. Also in Verbindung kommen, einfach mit sich selber auch, ne? Und auch mit diesem Kind. Ja. Hast du dann auch das Gefühl, du konntest damit auch viel mehr in Kontakt kommen mit deinem Kind, weil du auch kein Bild davon hattest, von außen? Weil das ist ja auch oft das, ne? Mit dem Ultraschall, gerade vielleicht mit dem Mehrmals-Ultraschall, oder es gibt leider trotz der Gesetzesänderung, ne, das ist ja eigentlich nicht jedes Mal Ultraschall, gibt es immer noch ganz viele, die jedes Mal einen Ultraschall kriegen. Das heißt, man kriegt ja so ein Bild von außen von seinem Kind. Ja. Ne? Würdest du sagen, konntest ganz anders da in Kontakt gehen auch?
Also ich habe ein Ultraschallbild dann eher als Störfaktor empfunden, so als ich sehe jetzt was ich eigentlich gar nicht sehen könnte, wenn die Technik nicht da wäre. Und also das stört irgendwie, also ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, das stört so meine Wahrnehmung nach innen, weil das irgendwas von außen ist. Mhm. Und natürlich, ich habe ja in der letzten Schwangerschaft einen Ultraschall machen lassen, weil ich wieder dachte, sind es Zwillinge? Aber es war nur eine Vorderrandplazenta, was ich da getastet habe. Aber es waren nur 3 Beulen. Also jetzt weiß ich, bei 3 Beulen ist es wahrscheinlich kein Zwilling. Und da hat man gesehen, dass die Plazenta ziemlich tief liegt. Mhm. Und so bis zum Muttermund. Und ich dachte mir, das hat mich dann in der Schwangerschaft schon so ein bisschen, aber ich habe keine Punkte. Die wird bestimmt nach oben wandern. Hat sie dann auch gemacht. Aber trotzdem hatte ich dann schon eine Sorge im Kopf, dass ich dachte, Also das ist immer so die Frage, was die ganzen Informationen, die man halt über ein Ultraschall kriegt, tut einem das gut oder tut einem das nicht gut? Das ist immer so ein Abwägen.
Bringen die mehr Verunsicherung, genau. Ne? Weil ja, was dann gesehen wird, hat man auch wieder das Gefühl, müsste man kontrollieren, ne? Und dann kommt von einem ins nächste. Also du hast es dann nicht nochmal kontrolliert.
Nee, wir haben das, mein Mann ist doch Allgemeinmediziner und wir sind einfach bei ihm in die Praxis und haben ein Ultraschallgerät drauf. Also
nochmal schnell kurz geguckt.
Genau, wir haben das selber gemacht, ohne den Terror. Beim letzten Mal waren wir im offiziellen System bei einem Arzt und so und dann gab es da noch ein bisschen Stress hinterher, weil ich halt nichts sonst gemacht habe. Und diesmal haben wir einfach für uns geguckt und dadurch war das dann auch.
Ja, ja. Aber aus meiner Sicht, also jetzt gerade, weil es wird ja einer der größten Vorwürfe, die man vielleicht als Frau kriegt, ne, wenn man so einen Weg geht, ist ja, du bist verantwortungslos. Ja, also ja, ne, ja, also ich mag das jetzt hier einfach reinwerfen, weil das denken jetzt vielleicht 3/4 aller Frauen, die jetzt diesen Podcast hören, ne, denken, das kann man doch nicht machen, ja, was setze ich denn da aufs Spiel? Aber was ich jetzt schon auch den Eindruck habe, wir haben uns ja auch im Vorfeld jetzt eine Weile unterhalten, du gehst ja schon verantwortlich damit um, weil du dir selber einfach ein Bild machst und dir selber siehst, wo ist denn meine Grenze? Ne?
Naja, ich übernehme selbst die Verantwortung. Also das ist eigentlich das Gegenteil von verantwortungslos. Wenn ich jetzt die Verantwortung an jemand anders abgebe, dann bin ich eigentlich die Verantwortung los. Also dieses Wort verantwortungslos passt eigentlich überhaupt nicht in diesen Kontext. Keine Ahnung, warum das so reingeschmissen wird. Das ist wahrscheinlich, keine Ahnung.
Ist so gesellschaftskonform, ne? Wir denken, wir sind verantwortungsvoll, wenn wir die Verantwortung in andere Hände legen. Ja, es ist verrückt, aber es ist ja genau ähnlich wie mit diesem komplett konform sein, mit all dem, was so uns der Staat so zeigt. Ne? Sobald wir halt selber vielleicht sagen, nee, das fühlt sich für mich jetzt nicht gut an, also keine Ahnung. Ich habe jetzt das Beispiel im Kleinen, dass ich meinen Sohn zurückgestellt habe. Während Corona habe ich gesagt, ne, der hat Schwierigkeiten, ich möchte, dass der ein Jahr zurückgeht. Und der hat einfach, ne, ich will dem das schenken, beziehungsweise will nicht, dass der weiter so hart in diesem System arbeitet. Und es waren alle dagegen von Lehrern, ne? Die haben alle gesagt, ja, wie und was? Und was tust du diesem Kind an? Und ich sage, ich übernehme die Verantwortung. Ich habe das Gefühl, ihm tut es viel, viel besser, ne? Und ja, es ist nur im Kleinen, aber dieses Ding, dass ich als Mutter sage, ich spüre, was für mein Kind gut ist, ich merke, was für unsere Familie am besten geht. Und dann machen wir das. Auch wenn das System sagt, nö, gar nicht notwendig, ne? Und ich denke, das kennt ihr jetzt auch gut in dem Leben jetzt, ne, was ihr so ein bisschen freier fühlt. Vielleicht magst du noch ein bisschen erzählen davon. Also eure Kinder gehen jetzt nicht zur Schule, sondern sie werden von zu Hause so ein Stück weit beschult, ne? Das ist für viele ja auch ein bisschen exotisch.
Ja, wir sind aber schon so lange raus aus diesem ganzen Denken. Das liegt mir schon so fern, dass ich genieße einfach die Freiheit, die wir haben und dass unsere Kinder so frei aufwachsen können und dass die gerade zu Corona mit diesem ganzen Mist überhaupt nicht behelligt wurden, nur wenn wir zum Einkaufen gegangen sind, dann war das halt mit den Masken. Aber ansonsten ist bei uns alles normal gewesen, normal weitergelaufen und ich bin da so dankbar dafür. Und ja, dieses ganze Systemdenken ist schon ziemlich raus bei mir. Deswegen fällt es mir manchmal schwer, mich da wieder reinzuversetzen.
Ja, wie so die Normalität sonst so in vielen Haushalten ist, ne? Oder auch einfach generell ist.
Ja, genau. Warum soll ich mich einer Norm anpassen, die mir nicht gut tut? Und da bin ich ziemlich radikal geworden, weil ich habe recht lange auch so Ärzten gefolgt und habe das gemacht, was sie gesagt haben, habe irgendwelche Medikamente genommen und ich habe gemerkt, wenn ich gegen meine Intuition das gemacht habe, ich habe es immer bereut hinterher. Ich habe es immer bereut. Ich habe aber nie bereut, meiner Intuition gefolgt zu sein. Und das habe ich schmerzhaft lernen müssen. Und deswegen ist das was ich auch nicht so leicht wieder, wo ich nicht so leicht wieder von weggehe oder mir Angst machen lasse, wie, wenn du das nicht machst, dann. Sondern ich folge meiner Intuition und wenn meine Intuition sagt so, dann werde ich mich hüten, was anderes zu tun. Auch wenn alle sagen, das musst du machen.
Also du folgst einfach deinem eigenen Bauchgefühl, ne? Und dem, was für euch auch als kleines System vielleicht abgekapselt vom großen System am besten funktioniert. Ne?
Und ich hinterfrage mich trotzdem immer wieder, wenn mal dann wieder so eine Sprüche kommen und so, da frage ich mir, bin ich irgendwo falsch abgewogen? Dann denke ich nochmal alles durch. Nee, das passt schon so. Das geht gerade nicht anders. Aus den und den und den Gründen. Und es wird schon gut werden. So, und dann.
Ja, und im Grunde, gerade wenn jetzt das Thema nochmal, dass wir auf die Geburten zurückgehen oder auf diese Vorsorge, ne, also deine schwangeren Begleitung, die du dir selber gegeben hast im Großen und Ganzen, ist es ja so, dass wir nicht schon Vorbilder haben dafür. Ne? Es ist nur in unserem Land oder in unserem europäischen Kreis so, dass es anders aufdoktriniert ist im Grunde. Ne? Weil in anderen Ländern, in anderen Kulturen, auf anderen Kontinenten läuft das ja ganz anders, ne?
Ja, also ja, da. Ja. Man hat halt in unserer kleinen deutschen Blase kaum Einblicke in andere Blasen. Und deswegen denkt man, die ganze Welt ist so und es gibt nichts anderes. Und deswegen lohnt sich das so, mal über den Tellerrand rauszugucken oder mal zu fragen, wie machen es denn Leute woanders? Und das habe ich schon ganz am Anfang bei meinem ersten Kind gerne geguckt, wie machen es andere Leute woanders mit ihren Kindern? Dass die nicht schreien, dass die ruhiger sind, dass die, was weiß ich, dass sie zufrieden sind. Und dann bin ich halt auch so Sachen gestoßen, wie, dass man Babys abhalten kann. Und auch verschiedene Tragesysteme, ich habe verschiedene Tragesysteme ausprobiert aus Afrika und das Wiegenbrett von den Indianern und was ich alles ausprobiert habe, weil ich einfach auch mal sehen wollte, wie ist das? Ich meine, so wie wir es machen, das weiß ich inzwischen. Aber wie ist das? Wie fühlt sich das an, es anders zu machen? Und das ist immer eine spannende Erfahrung. Man muss dabei nicht bleiben, wenn man merkt, ach, das ist doch nicht so toll. Ich mach's doch lieber so, wie so. Bei manchen Sachen bin ich geblieben. Also das Wiegenbrett will ich nicht mehr wegdenken aus der Babyzeit, weil es einfach so hilft, weil ich das so nützlich finde. Wo dann auch viele denken, und dann, weil es einfach unbekannt ist hier zulande. Und andere Sachen habe ich dann auch wieder gelassen, weil die fand ich nicht so. Ich habe dann aus Papua-Neuguinea dieses Netz mal ausprobiert, so ein Bilum, da tragen die auch ihre Babys drin. Aber das fand ich nicht so praktisch. Das habe ich dann wieder gelassen. Aber das Wiegenbrett, das war eine tolle Entdeckung.
Spannend, spannend. Und du sagst aber auch was Schönes, finde ich, dass man halt einfach was ausprobieren kann und schauen kann, wie passt es jetzt für mich, wie passt es in unser System und dann auch wieder guten Gewissens sagen kann, ja, es muss es jetzt auch nicht gewesen sein. Ne? Weil ich glaube, das ist oft auch, das ist unsere Fehlerkultur, auch in unserer Gesellschaft, dass wir denken, so, jetzt sind wir in die Richtung gegangen, jetzt müssen wir auch weitergehen.
Jetzt dürfen wir nicht jetzt zugeben, muss es dass so, es doch nicht
ne?
so passt.
Das dürfen wir gar nicht zeigen, weil dann, oh Gott, das ist ja jetzt hier, ne, da gebe ich mir die Blöße oder sowas. Ne? Und das ist, finde ich auch so schön, dass du das so sagst.
Ja, das ist auch, was in der Schule so antrainiert wird, dass man keine Fehler machen oder zugeben darf. Und das ist eigentlich das Gegenteil von Lernen. Lernen bedeutet ja, dass man Sachen ausprobiert und wenn sie nicht so funktionieren, macht man es anders. Also aus Fehlern lernen. Das sind ja vielleicht auch nicht immer Fehler, nur man merkt, nee, so richtig gut ist das nicht, das geht besser. Also diese Fehlerkultur, die uns eingeeignet, indoktriniert wurde, die ist sehr unnötig, nicht hilfreich.
Spannend, jetzt hast du so 2-3 Mal Wiegebrett gesagt. Kannst du mir das erklären, was das ist? Weil ich habe was im Kopf, was es sein könnte, aber magst du es mal erklären, was es ist?
Pucken kennst du, oder? Ja, das ist wie ein Puckbrett. Ein Brett,
wo man das Kind wird so drumherum gewickelt, ne?
Das Kind drauf festschnallt.
Ja, das wird so gewickelt, ne? Um das Brett. Ja?
Also das sind so Schnüre und dann wird das Kind in einer Puckdecke drauf und dann wird das mit den Schnüren nochmal festgebunden.
Und das kann auch schaukeln dann.
Und dann, ich habe das oft auf meinem Schoß dann in Schlaf geschaukelt, bei mir in die Küche gelegt. Dann konnte ich es abends, wenn es eingeschlafen ist, habe ich es noch in der Küche gehabt und dann habe ich es hoch ins Bett gelegt, getragen, ohne dass es aufgewacht ist. Das war halt so praktisch, weil ich es schlafend überall hintragen konnte, ohne dass es aufgewacht ist. Ansonsten schlafendes Baby, dann bin ich immer so ha, 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 ha und dann ist es doch aufgewacht. Und mit diesem Brett konnte ich einfach überall hinlegen. Ich habe das auch, wenn ich Geburten begleitet habe, manchmal schlafendes Baby hinten ins Auto und dann bin ich gefahren. Und Kind hat im Kofferraum einfach, darf man natürlich keinem sagen, ne, darf man offiziell nicht. Aber das ging super. Ich liebe dieses Brett einfach. Gerade so die ersten 6 Monate. Danach mögen die das nicht mehr so, aber die ersten 6 Monate ist das einfach. Ich habe dann auch das Kind da drin einfach in Schlaf gestillt. Und dann, die Nächte waren so viel ruhiger als ohne. Weil dieser Mororeflex am Anfang, wo die ihre Arme immer hochreißen im Schlaf, alles.
Ja, also, ja. Ja, vermittelt halt Sicherheit, ne? Also ich denke, das ist ja das, was oft Kinder halt einfach auch gerade am Anfang brauchen, diese Sicherheit und die, ja, entweder hat man sie dann immer am Körper, aber, ne?
Das kann man,
ich meine, du hast 9 Kinder, also genau. Du kannst es halt auch nicht machen, ja? Genau. Du musst ja auch allen anderen Kindern gerecht werden, ne?
Ja, das war beim ersten Kind so nervig. Ich habe das ja immer rumgetragen, aber ich wollte ja auch irgendwann mal schlafen und dann war das Kind da beunruhigt und da ich keine Möglichkeit hatte, noch nicht kannte, habe ich halt total schlecht geschlafen, das ganze erste Jahr. Das war nicht gut. Und ich habe gedacht, da muss es ein Mittel dagegen geben.
Ja, cool. Ich würde, wenn du irgendwie einen Link hast, wo man sowas mal anschauen kann,
auf meiner Webseite.
Gucken wir mal. Dann werde ich die werde ich eh
mitbauen.
Wunderbar. Dann werde ich das auf jeden Fall verlinken und dann kann die eine oder andere, die jetzt da interessiert, sich das dann mal angucken. Ja. Genau. Super. Gibt's was, was du jetzt so direkt noch sagen willst? Sonst würde ich mal in die letzten 5 Fragen übergehen, die ich so all meinen Podcast.
Ah ja, mach deine Fragen. Ich hab's,
und dann gucken wir mal, ob am Schluss noch mal vielleicht ein kleiner Impuls kommt. Okay. Also, was bedeutet für dich Liebe?
Liebe bedeutet, dass man sich ganz gibt und ganz, also sich gegenseitig ganz gibt.
Ja, voll und ganz.
Ja.
Ja, ja. Was bedeutet für dich Glück?
Glück ist, wenn mein Tag einfach so läuft wie immer, ich alles so mache wie immer und meine Kinderchen da sind, ich mein Essen koche für meine Kinder und einfach so der Tag so vor sich hinläuft, das ist ein schöner Tag. Dann bin ich glücklich.
Und du so dein dein Flow hast, sozusagen. Was bedeutet für dich Freiheit?
Freiheit ist, wenn ich meiner Intuition folgen darf, ohne dass ich da Ketten angelegt kriege und das darfst du nicht, das darfst du auch nicht, das darfst du auch nicht, sondern ich kann einfach das machen, was sich richtig und gut für mich und für uns anfühlt.
Und diese Freiheit habt ihr euch ja auch erarbeitet, kann ich jetzt einfach nur so von außen sagen. Also ihr seid halt nicht in dem System geblieben und habt gesagt, ja, wir müssen halt so machen, wie alle anderen sagen, sondern ihr habt euch Wege gesucht, so frei zu leben. Genau. Genau, also vielleicht auch an alle, ne? Weil da draußen sind so viele, die sagen, ja, ich kann ja aber nicht anders, ne? Ich bin ja so gebunden. Im Grunde haben wir immer eine Entscheidung. Also
ja, es gibt immer irgendeinen Weg. Und ich glaube ja an Gott und ich bitte dann einfach Gott um Führung, wenn ich nicht weiß, wie ich wohin kommen will, wo ich denke, dass ich hin soll. Und dann öffnen sich Türen, dann passiert da was und dann erkenne ich da was und dann treffe ich den vielleicht und dann kriege ich da eine Inspiration und dann eröffnet sich der Weg, den ich gehen soll. Also das ist nicht so einfach nur, das ganze Leben ist eine Mauer und ich komme nicht weiter, sondern muss in meinem Gefängnis bleiben, sondern es gibt einen Weg raus. Man muss ihn nur finden.
Ja, schön. Oh, das hast du cool gesagt, ja. Für was bist du aktuell besonders dankbar?
Ich bin dankbar für den Bauernhof, den wir gekauft haben.
Schön, schön. Voller Vorfreude, ne? Jetzt gerade. Ja, total schön. Und was würdest du ändern, wenn du es mit einem Fingerschnipsen ändern könntest?
Das ist privat.
Okay, dann Nummer 2. Was würdest du dann ändern?
Ich würde ändern, dass die Leute selber denken. Das selber Denken anfangen. Dass sie diesen Impuls kriegen, Moment mal, das und das passt ja nicht zusammen. Warum nicht? Was stimmt da nicht? Einfach, dass man anfängt zu denken. Weil wenn man nämlich nicht denkt, dann macht man einfach nur trabt in irgendwelche Richtung, die irgendjemand vorgibt. Und die ist oft nicht so gut. Und nicht zu dem eigenen Besten. Aber wenn man einmal innehält und sich fragt, will ich das? Oder gibt es andere Möglichkeiten?
Ja, dass mehr Bewusstsein entsteht in den Köpfen der Menschen ein Stück weit.
Also er braucht es nur einen kleinen Funken, um jemanden zum Innehalten zu bewegen. Und von da aus kann man erstmal, das ist wie wenn jemand auf einem Weg geht, wenn er erstmal normal wieder innehält und guckt, wo laufe ich überhaupt hin? Wer läuft denn da noch alles? Wo geht's denn überhaupt hin? Und dann kann man auch vom Weg abbiegen. Aber wenn man einfach nur läuft, ohne nachzudenken, dann...
Ja, und allen anderen hinterher vielleicht noch. Ne? Ja. Ja, ja, ja. Total spannend. Ja, schön. Finde ich ein wunderschönes Schnipsen, weil ist auch eins meiner Dinge, die ich denke, wir hätten so eine andere Welt da draußen auch, wenn viel mehr Bewusstheit da wäre, ne? Im Großen und Ganzen. Ja, total toll. Was ich natürlich verlinken werde, ist auch dein Buch. Ne? Und du hast auch einen YouTube-Kanal, der relativ viel bespielt ist auch, wo du ganz viel von dir preisgibst, von deinem Weg.
Genau, da kann man auch meine Geburten angucken.
Deine Geburten anschauen?
Also einige meiner Geburten.
Okay, spannend. Da bin ich auch noch nicht so viel unterwegs gewesen. Das ist ja dann immer, ne, je nachdem. Aber ich finde, es ist, und das will ich hier nochmal sagen, es ist jetzt nicht, dass wir dieses Gespräch führen, weil wir beide der Meinung sind, jeder sollte jetzt alleine gebären. Ne? Nee, also das ist total wichtig. Ne? Also wir
darum,
beide.
Darum geht es ja auch gar nicht. Genau. Es geht gar nicht um Alleingeburt oder nicht Alleingeburt. Es geht darum, dass man seinen Weg findet und nicht einfach nur stur.
Selbstbestimmt. Ja, genau. Ne? Also dieses, ich guck oder als Schwangere, du darfst gucken, was passt für dich. Ne? Und für die eine ist es die große Klinik mit Kinderklinik, pipapo. Für die andere ist es aber ein, oh, ja, vielleicht kann ich doch mal über eine Hausgeburt nachdenken. Und die dritte sagt vielleicht, hey, das gibt's. Ja, mega. Na, ich will darüber mehr wissen. Und wenn man sich ja dann wieder mehr bildet und mehr den Raum aufmacht, dann kommt da ja auch so viel. Ne? Also das ist so, wie du eben jetzt so gesagt hast, wenn man sich da so ein bisschen führen lässt, dann kommen die Dinge auch zu einem. Und ich würde jetzt nur mal kurz erzählen, wie ich jetzt zu dir gekommen bin, weil ich jetzt im Moment ja auch ganz viel dieses Thema habe, dass ich mich öffne dafür, dass es anders geht. Dass diese Selbstbestimmung so wichtig ist, dass dieses Selbst mit sich in Kontakt kommen so wichtig ist. Und dann ist mir tatsächlich dein Mann über den Weg gelaufen. Und ich habe gedacht, okay, das ist jetzt irgendwie ein Zeichen. Ich muss da jetzt irgendwie hinterher und muss jetzt gucken, dass ich da auch mit dir ins Gespräch komme, weil das so dazu gepasst hat. Das war jetzt irgendwie so wie so ein, ja klar, müssen wir, ne? Und es freut mich halt total, weil das auch so eine Führung ist für mich, ne? Oder so eine Fügung, ne? Weil das jetzt so sein soll. Also das finde ich, passt hier jetzt noch ganz gut rein. Ja. Und vielleicht auch noch so als Message, was ich so wichtig finde, und die unterschreibst du sicherlich 100%, einfach zu gucken, dass wir immer wieder die Möglichkeit haben, nicht immer nur Ja zu allem zu sagen, sondern auch Nein dazu zu sagen. Ne?
Weil man kann erst richtig Ja sagen, wenn man auch Nein sagen kann.
Ja, ja. Ja, weil wir immer denken, es geht ja nicht anders. Ich gehe in die Klinik und ja, dann muss ich ja alles mitnehmen. Ja, musst du nicht. Ne? Du kannst sagen, du kannst unterschreiben, du kannst was auch immer. Ne? Du kannst sagen, ich gehe gerne hier in die Klinik, aber ich nur zu diesen Bedingungen. Ja, also auch das, ne? Weil viele denken ja, ja, entweder muss ich mich für eine außerklinische Geburt entscheiden oder für die Klinik. Nein, du kannst auch schauen, in welche Klinik man geht. Oder du kannst schauen, welche Dinge du mitmachst und welche nicht. Ne? Und da freier zu werden. Oder man kann
zu Hause bleiben, bis die Geburt schon weiter fortgeschritten ist, dass man dann nachher eben nicht so viel Zeit in der Klinik verbringt, dass man vermeidet, dass die Wehen wieder aufhören, weil man schon richtig drin ist. Mhm. Also es gibt so viele Möglichkeiten, sich durchzunavigieren. Es gibt nicht nur einen Weg. Oh.
Und der Knackpunkt ist einfach erstmal das, wir sind dazu gemacht zu gebären. Wir sind dazu gemacht, wenn wir schwanger werden, ist unser Körper ja voll in der Brütphase, sag ich jetzt einfach mal, ne, so wie so ein Ei ausgebrütet wird, so wie die Babys einfach, ne, bei den Kätzchen, so denkst du irgendwann, ihr habt ja hier kleine Babykätzchen auf dem Hof, ne, dass du irgendwie denkst, oh, schon wieder, es hat schon wieder einen runden Bauch. Und es passiert ja einfach, ne? Also das Baby wächst im Bauch, auch wenn wir nicht alle 4 Wochen Ultraschall draufhalten.
Ja, das Baby wächst komplett ohne Ultraschall sogar.
Ja, genau.
Ein Wunder der Natur.
Ja, und das ist wirklich das, was man immer mal wieder das Gefühl hat, das wird einem so abgesprochen, ne? Und das müsst ihr euch nicht absprechen lassen, ne?
Ja, die Frau kann ja noch nicht mal selber wissen, dass sie schwanger ist, wenn nicht ein Arzt es festgestellt hat. Also das darf man sich echt, muss man sich mal auf der Zunge gehen lassen und das, ja, da muss man halt nicht zustimmen bei dem.
Ja, genau. Ihr müsst nicht mitmachen.
Ja, man darf Nein sagen. Und Nein sagen ist echt wichtig. Auch ich sehe das auch so als Erwachsenwerdeprozess. Also vom Mädchen zur Frau. Ein Mädchen ist meistens lieb und macht und will gefallen und sagt ja. Und wenn man als Frau wird, wenn man Mutter wird, dann muss man seine Jungen verteidigen vor den Löwen oder wie auch immer. Und dann muss man auch Nein sagen. Dann muss man vor ihnen stehen können und sagen, nee, nicht mit mir.
Das will ich so haben und nicht anders. Und das ist mein Weg. Und wir dürfen, wenn wir den Weg gegangen sind, immer mal gucken, passe ich ihn wieder an. Ne? Ja. Ist auch völlig in Ordnung.
Ja, das ist ja normal. Ich meine, welcher Weg ist, geht schon geradeaus? Höchstens eine Autobahn. Aber alle anderen Wege, die gehen halt ein bisschen über das Gebirge oder Berg oder was auch immer. Das ist ganz normal.
Und man nimmt immer ganz viele Erfahrungen mit.
Genau. Und die Aussicht ist auch schön, wenn man oben ist, auf dem Berg.
Und dann sollte man auch mal stehen bleiben.
Genau. Und genießen.
Super schön. Oh, ich finde, es war jetzt so ein tolles Gespräch. Ich danke dir von Herzen, dass du dir hier Zeit genommen hast. Und vielleicht hat man zwischendrin ein bisschen gehört. Wir haben hier das Fenster auf, weil hier sind hier gerade 30 Grad. Ne? Und dann haben wir ein bisschen die Geräusche drumherum, auch von den Kindern. Aber ich glaube, wir haben hier was richtig Tolles aufgenommen. Und ja, ich danke dir wirklich da von Herzen, dass du dir den Raum, die Zeit genommen hast und jetzt mit mir da ins Gespräch gekommen bist.
Sehr gern.
Ja, danke dir fürs Zuhören. Da am anderen Ende der Leitung sozusagen. Und wir sagen jetzt einfach mal Tschüss und alles, alles Liebe für dich, wenn du schwanger bist, für dich, wenn du Mama bist, für dich, wenn du überlegst, wieder schwanger zu werden und vielleicht Dinge anders zu machen. Sei mutig. Und hinterfrage. Wie du es dann machst, ist in deiner Verantwortung. Das ist so entscheidend. Tschüss. Ja, ging es dir auch so wie mir, dass du dich hast inspirieren lassen, anstoßen lassen, vielleicht auch das ein oder andere Mal vielleicht gestaunt hast, jetzt vielleicht neugierig bist, auf Sarahs YouTube-Kanal mal zu schauen und vielleicht sogar die ein oder andere Geburt von ihr dir anzuschauen? Tu das gern. Schau mal auch bei ihrem Profil vorbei, auf Instagram, auf ihrer Homepage. Ich werde dir alles in die Shownotes verlinken, auch die Infos zum Thema Ernährung. Alles wirst du dort finden. Und natürlich freue ich mich mega, wenn du auf den Instagram-Post von mir zu dieser Podcast-Folge antwortest bzw. einen Kommentar hinterlässt und mal deine Gedanken, deine Ideen dazu teilst, vielleicht auch deine eigenen Erfahrungen teilst und wir dann in ein Gespräch einsteigen können. Das würde mich sehr, sehr freuen. Spring einfach mal rüber. Ich freue mich auch sehr, wenn du diese Folge zum Beispiel einer Freundin weiterleiten möchtest, wenn du sie in deinem eigenen sozialen Profil teilen möchtest, bei WhatsApp oder bei Instagram, wo auch immer. Gib es weiter. Gib es weiter, dass es auch diesen Weg der Geburt gibt. Denn so wie ich es auch mit der Sarah zusammen in dem Podcast erläutere oder beziehungsweise ausführe. Es muss nicht der Weg für jede Schwangere sein, um Gottes Willen. Aber gleichzeitig, finde ich, lohnt es sich total, davon zu hören und damit so ein bisschen das eigene Denken zu erweitern, die Perspektive mal zu ändern und damit auch so ein bisschen das Feld größer zu machen, welche Möglichkeiten überhaupt existieren. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Gib mir gerne oder gib uns auch gerne Sterne bei Spotify oder bei Apple Podcast. Hinterlass gerne deine Nachricht, ein paar Worte. Genau so kann dieser Podcast nämlich wachsen und kann von mehr Frauen, mehr Familien gehört werden. Denn es ist weiterhin von mir ein total kostenloser Content. Ich mache das sozusagen ehrenamtlich, weil ich so viele Frauen erreichen möchte und weil ich es mega finde, diese Themen in die Welt zu bringen, nach draußen zu bringen, an dich heranzubringen. Und ja, wenn ich da von dir höre, dass du mir zugehört hast und dass ich nicht hier ganz alleine oder die Sarah und ich ganz alleine das Ganze fabrizieren und das ins Leere läuft, freue ich mich natürlich riesig. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Tag, vielleicht noch eine wunderschöne Schwangerschaft und dass du schaffst, mit dir in Verbindung zu kommen, mit deinem Kind in Verbindung zu kommen und immer mehr ins Vertrauen zu kommen. Und vielleicht noch eine Ankündigung. In 2 Wochen wird es meine 100. Podcast-Folge geben. Es ist unglaublich. Seit 2,5 Jahren nehme ich hier erst anfangs wöchentlich, dann 2-wöchentlich Episoden für dich auf und mache das einfach mehr und mehr so, so gern, vor allen Dingen in Kombination mit tollen Menschen. Und ich werde in 2 Wochen dann einen kleinen Rückblick, ein kleines Resümee ziehen. Vielleicht nochmal direkt auf die für mich bedeutendsten Podcast-Folgen eingehen. Und ja, hoffe, dass ihr so ein bisschen mit mir feiert und wir diese Stimmung, diese Veränderung, die jetzt, finde ich, auch seit einigen Jahren so ein bisschen in der Luft liegt, auch mit nach außen tragen. Also in 2 Wochen Geburtstag sozusagen, 100. Folge. Ganz besonders für mich jedenfalls und ich hoffe auch für euch und für dich. Alles, alles Liebe für dich, für deine Familie, für dein Kind und von Herzen von mir, Christina.